hatte man vor Jahren noch das Gefühl, Putin sagt nichts über seine Pläne, aber hat Pläne. Jetzt fragt man sich, hat er überhaupt einen Plan? Russland wird nach verschiedenen Studien diesen Krieg sicherlich noch 1,5 Jahre finanzieren können. Beide Seiten glauben noch immer an den Sieg auf dem Schlachtfeld.
Wie abhängig ist Russland denn von China?
Sehr stark. Die Partnerschaft ist sicherlich eine asymmetrische. China ist seit langem schon der dominierende Handelspartner Russlands, während für China Russland nur an 8. Stelle steht.
Viel ist gesprochen worden über das Verhältnis zwischen Donald Trump und Wladimir Putin. Sie kennen Putin persönlich. Wie sehen Sie denn dieses Verhältnis?
Ich glaube nicht, dass er ihn schätzt.
Nice to be with you.
Ich glaube, dass er ihn sogar verachtet.
Können Sie eine Eskalation dieses Kriegs ausschließen? Herzlich willkommen bei Lookout. Wir sprechen heute über Russland mit dem Mann, der sich als Russland-Experte einen Namen gemacht hat, in vielen TV-Sendungen zu Gast war und ist. Schon mit 13 wollte er Politologe werden. Er lehrt und forscht heute an der Universität Innsbruck. Er ordnet ein und gibt messerscharfe Analysen ab. Das wird er heute hier bei uns tun. Herzlich willkommen, Gerhard Mangold.
Dankeschön.
Sie sind geboren in Zams in Tirol, aufgewachsen in Tirol, Sie leben in Tirol. Wie kommen Sie oder wie sind Sie gekommen zur Faszination Russland?
Durch einen historischen Zufall. Ich wollte eigentlich Frankreich-Spezialist werden. Da hätte ich heute wahrscheinlich keine Stelle an der Universität. Aber es war dann so, dass als ich zu studieren begonnen habe, in der Sowjetunion diese Reformpolitik unter Gorbatschow angefangen hat. Und ich hatte einen Professor, einen Freund von Gorbatschow, die haben gemeinsam Jura studiert in Moskau Anfang der 50er Jahre. Der wollte so etwas wie einen Schüler haben, so einen Nachfolger haben in seiner Position. Und der hat mich in diese Richtung gedrängt und es hat mich interessiert. Es war sehr spannend, vor allem man konnte viele Sachen erzählen, die man in den Medien nicht lesen oder hören konnte. Und so ist das gekommen, dass ich auf diese Schiene geraten bin und ich habe es nicht bereut.
Also mehr oder weniger Zufall.
Ja, so ist es.
Wir waren vor 4 Jahren, knapp nach Ausbruch des Ukraine-Krieges, auf einem Panel gemeinsam in Salzburg. Ich glaube, keiner von uns beiden hätte damals gedacht, dass wir 4 Jahre später immer noch über diesen Krieg sprechen. Wir sprechen darüber. Wenn Sie die aktuelle Lage in einem Satz beschreiben müssten, wie würden Sie das tun?
Stillstand, Abnutzungskrieg, sehr viele Opfer, Luftkrieg mit Zielen auf beiden Seiten. Also kurzum ein brutaler Krieg, der immer brutaler wird und da kein Ende absehbar ist.
Verhandlungslösung in weiter Ferne?
Nun ja, es gab vor 2 Tagen eine Stellungnahme von Marco Rubio, der gesagt hat, wir sind nicht interessiert an einem endlosen Reigen von Verhandlungen, die zu nichts führen. Da dachte man schon, die USA geben ihre Vermittlungsbemühungen aus und es sind letztlich nur die USA, die vermitteln im Augenblick, wenn auch nicht sonderlich gekonnt, aber mittlerweile hat man beruhigt, man wird das weiterführen. Aber die Positionen der beiden Kriegsparteien, Ukraine und Russland, sind so weit auseinander und die russischen Forderungen so maximal und kompromisslos, dass eine Verhandlungslösung im Augenblick überhaupt nicht wahrscheinlich ist. Es wäre wohl wahrscheinlicher, wenn irgendwann die beiden Kriegsparteien militärisch erschöpft sind und sich keine Erfolge mehr auf dem Schlachtfeld erwarten und dann der Weg zu Verhandlungen offen ist. Aber das kann noch lange dauern.
Im Moment heißt es einerseits, die Ukraine steht besser da, als sie noch vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr dagestanden ist. Andererseits kommen jetzt wieder sehr starke Angriffe aus Russland. Können Sie eine Eskalation dieses Kriegs ausschließen?
Nein, es ist nämlich Wladimir Putin in Russland deutlich unter Druck. Es gibt Stimmen aus dem nationalistischen Lager, die sagen, er führe den Krieg zu zaghaft. Das mag uns überraschen, aber so ist die Argumentation und sie fordern ihn auf, härter vorzugehen. Und aufgrund der erfolgreichen Drohnenangriffe, die die Ukraine macht, im Kurz-, Mittel- und Langstreckenbereich, ist der Druck auf Russland größer geworden, weil die Schäden, die dort angerichtet werden, vor allem im Ölsektor, sehr groß sind. Und da scheint jetzt eine Entscheidung gefallen zu sein, den Krieg zu brutalisieren, wie ich das bezeichne. Es gibt keine Waffe, die Russland nicht schon eingesetzt hätte. Aber ich glaube, dass man jetzt sehr gezielt auch auf zivile Ziele geht, außerhalb der Energie- und der Wasserversorgung, dass man Rüstungsbetriebe zerstört, dass man Logistik zerstört, dass man Brücken zerstört. Also in diesem Sinne erwarte ich eher eine Eskalation von russischer Seite, weil Russland an der Front, anders als vor einem halben Jahr, nicht mehr weiterkommt.
Was ist denn Russlands wichtigstes Ziel in diesem Krieg?
Nun, das Ziel hat mehrfach sich geändert. Jetzt ist das Ziel wohl den Donbass, also die 2 Regionen Luhansk und Donetsk, vollständig zu kontrollieren. Die Region Luhansk ist nahezu vollständig unter russischer Kontrolle. In der Region Donetsk sind etwa 81% unter russischer Kontrolle und Russland drängt und verlangt das auch in den Verhandlungen darauf, die gesamte Region Donetsk zu bekommen, um diesen Donbass dann zu kontrollieren. Das ist auch notwendig für Wladimir Putin, um im Inneren sowohl gegenüber der Bevölkerung als auch gegenüber der Elite zu erklären, dieser Sieg war verdient, der Krieg war erfolgreich, wir haben unsere Ziele erreicht.
Wenn man sich jetzt die letzten 4 Jahre ansieht, dann kann man wohl annehmen, Putin hat sich das viel einfacher vorgestellt.
Zweifellos die Selbstüberschätzung der eigenen militärischen Kraft, die Unterschätzung der ukrainischen Kraft, sich zu verteidigen, auch des Wehrwillens, des Verteidigungswillens und dann auch dilettantische Kriegsführung, so muss man das wohl auch bezeichnen, auf der Ebene der Generalität und des Generalstabs. Das hat dazu geführt, dass auch verbunden dann mit der westlichen Militär- und Finanzhilfe Russland jetzt in einem Zustand ist, wo man eigentlich nie hineingeraten wollte, wo man jetzt auch nicht wirklich leicht herauskommt.
Putin hat allerdings vorgeschlagen, den früheren deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder als Vermittler einzusetzen oder auch einen anderen europäischen Politiker, hat er damals gesagt. Wie realistisch ist denn so etwas?
Nun, es kann eine kommunikative Finte sein, in dem Sinne, dass Putin die Europäische Union spalten will zwischen denen, die sagen, ja, wir nehmen diese Gesprächsinitiative ernst, wir verhandeln mit der russischen Seite, und denen, die sagen, das ist nicht ernst zu nehmen, Russland wird von seinen radikalen, maximalen Forderungen für das Ende des Krieges nicht abgehen und wir sollten das unterlassen. Das kann natürlich eine Absicht Russlands sein, eine solche Spaltung hervorzurufen und zu vertiefen. Es kann aber auch ein ernstes Gesprächsangebot sein, vor allem weil er nach diesem provokativen Vorschlag, Schröder dafür zu nominieren, eben auch gesagt hat, die Europäer können jemanden wählen, dem sie vertrauen, sofern er nichts allzu Abschätziges über Russland gesagt hat. Ich denke, diese Gelegenheit sollte man nutzen von europäischer Seite, aber es ist schwierig, man hat keine Einigung auf ein Verhandlungsmandat, geschweige denn auf einen Verhandlungsführer, das soll in den nächsten Wochen erledigt werden.
Schröder ist von vornherein von Europa abgelehnt worden. Gäbe es denn eine andere Person, einen anderen Politiker, eine Politikerin, die akzeptabel wäre für beide Seiten?
Ich glaube, Angela Merkel wäre eine gute Kandidatin. Sie kennt Putin gut, sie kennt das Dossier mehr als gut, sie spricht die russische Sprache, sie hat auch Vertrauen, zumindest in Westeuropa. Das Problem für sie ist, dass in Osteuropa viele Vorbehalte gegen sie haben, weil ihre naive Russlandpolitik als solche kritisiert wurde und wird. Und man sagt, Merkel sei viel zu weich gewesen gegenüber Putin. Also da könnte Widerstand drohen. Dann gibt es noch Spekulationen über Mario Draghi, aber der kennt das Dossier nicht wirklich gut. Ich halte ihn nicht für geeignet. Und die Kandidatin, die gesagt hat, sie macht das, Kaja Kallas, kommt natürlich dafür nicht in Frage, weil sie hat eine sehr antirussischen Standpunkt, der wirklich sehr radikal ist. Und sie hat eben auch gesagt, Russland sei eine Kolonie, die zerschlagen werden müsse in Einzelstaaten. Die kommt natürlich da nicht in Frage.
Kommt auch aus einem Land, das Angst vor Russland hat.
Ja, historisch begründet, aber vielleicht auch überzogene Positionen einnimmt. Ja.
Sprechen wir noch ein bisschen über Russland selbst, über die innere Lage Russlands. Sie haben schon angesprochen, Putin unter Druck. Was ist denn die Rolle der Geheimdienste, des Polizeiapparats innerhalb Russlands? Welche Rolle spielen sie? Wie wichtig sind sie?
Nun, ursprünglich hatte Putin versucht, eine Balance zwischen verschiedenen Lagern herzustellen und sich gewissermaßen als Schiedsrichter zwischen diese Lager zu stellen und zu vermitteln. Aber seit 2014, seit der Annexion der Krim, haben sich die Geheimdienstleute, die sogenannten Silawiki, wie sie in Russland genannt wurden, werden durchgesetzt und Putin verlässt sich nahezu vollständig auf sie, während liberale, technokratische Mitglieder der Elite in den Hintergrund gedrängt werden. Und so dominieren diese Sicherheitsdienste, der Militärapparat, der Apparat des Innenministeriums, das spezielle Ermittlungskomitee des Landes. Und die haben eigentlich die gleiche Haltung zum Krieg gegen die Ukraine, wie Putin sie selbst hat. Es ist deswegen auch illusorisch zu glauben, wäre Putin nicht mehr da, würde sich das Problem lösen, sondern es ist eine Einstellung, die weit verbreitet ist in diesem Sicherheitsestablishment, das sagt, wir müssen die Ukraine unter unsere Kontrolle bringen, denn sonst wird sie vom Westen gegen Russland ins Feld gesetzt. Und das ist zwar nicht richtig, aber so ist die Wahrnehmung in Moskau und die Wahrnehmung ist oft entscheidender als das Faktum selbst.
Und eine Palastrevolte in Moskau können Sie ausschließen?
Das kann ich derzeit ausschließen. Es gibt zwar Unmut, Putin wird meistens nicht persönlich kritisiert, aber man hört schon so hinter den Kulissen, dass es Unmut gibt, dass man Zweifel daran hat, ob Putin wirklich weiß, wie er diesen Krieg gewinnen kann, was einen Sieg darstellen würde in diesem Krieg. Manchmal hatte man vor Jahren noch das Gefühl, Putin sagt nichts über seine Pläne, aber hat Pläne. Jetzt fragt man sich, hat er überhaupt einen Plan? Und das ist neu.
Sie haben im Vorgespräch auch gesprochen von einer Fragmentierung der russischen Elite. Sie haben es auch schon ein bisschen durchklingen lassen. Was heißt denn das konkret?
Dass sie nicht mehr geschlossen hinter Wladimir Putin steht und nicht mehr geschlossen hinter diesem Krieg steht, sondern dass angesichts auch dieser repressiven Kontrolle, die seit Beginn des Krieges noch einmal verschärft wurde gegenüber den Bürgern und Bürgerinnen, gerade die liberalen Elemente der russischen Elite sagen, das ist kein Weg hin zu einer innovativen, technologisch entwickelnden Gesellschaft, sondern es ist ein Abwürgen jedes innovativen Denkens, jeder persönlichen Initiative. Und die lehnen diese Haltung Putins und des Sicherheitsestablishments ab. Aber sie sind von Putin natürlich in den Hintergrund gedrängt worden. Sie lassen Widerstand erahnen, aber ihr Widerstand ist kraftlos, weil sie eben von Putin so ins Eck gedrängt werden. Während die Sicherheitsleute sozusagen alles bestimmen. Es ist nur so, dass dieser Sicherheitsblock selber nicht homogen ist, sondern dass es da große Rivalitäten gibt zwischen den verschiedenen Geheimdiensten, zwischen Geheimdienst und Militär, zwischen Geheimdienst, Militär und Innenministerium. Also da sieht man auch eine gewisse Fragmentierung und eine Interessensausdifferenzierung. Aber noch ist es nicht so, dass Putin wirklich massiv unter persönlicher Kritik steht, aber gewisse Zweifel an seinem, wie vorhin schon gesagt, Plan für ein Ende dieses Krieges, die sind gewachsen.
Wie groß ist denn die Kriegsmüdigkeit in der russischen Bevölkerung?
Sehr groß mittlerweile. Es sind, wenn man den Umfragen in einem repressiven Umfeld einigermaßen mit Vorbehalt eben trauen kann, dann sind derzeit so viele wie noch nie für eine Verhandlungslösung und so wenig wie noch nie für eine Fortsetzung des Krieges. Es ist so, dass vielleicht 20-25% für eine Fortsetzung des Krieges oder aber für einen maximalen Siegfrieden sind. Ansonsten ist die Hoffnung auf ein Ende des Krieges, nicht auf eine Niederlage natürlich Russlands in diesem Krieg, aber auf ein Ende des Krieges immer weiter gewachsen. Und es ist so, dass man von Seiten der Bevölkerung auch vielfach nicht verstanden hat, schon von Beginn des Krieges an, warum dieser Krieg geführt werden müsse. Es ist nur so, Putins Repression in den letzten 15 Jahren hat dazu geführt, dass es niemanden gibt, der diesen Unmut, diese Unzufriedenheit in der Bevölkerung organisieren und mobilisieren könnte. Ja, die einen sind im Gefängnis gestorben, die anderen sitzen noch dort, die anderen wurden ins Exil getrieben. Und so gibt es in Russland einfach keine Führungsfigur, keine, wenn ich so sagen darf, keine Lichtgestalt, die diesen Unmut in der Bevölkerung eben mobilisieren könnte. Auch die politischen Parteien tun das nicht. Und insofern wird diese Kriegsmüdigkeit in der Bevölkerung, auch der Unmut über die wirtschaftliche Lage, der Unmut über die Internetsperren für Putin nicht gefährlich werden. Achten muss er darauf, dass die Elite noch an ihn glaubt.
Wie viel Information, wie viel realistische Information kommt denn überhaupt bei der Bevölkerung an?
Nun, es gibt immer noch Daten, die zeigen, dass etwa 55-60% der Bevölkerung sich auf das staatliche Fernsehen verlassen. Und das ist natürlich Propaganda pur. Und ihre Informationen von dort beziehen und ein Bild des Krieges haben, das dort erzeugt wird, nämlich eines heldenhaften, siegreichen Krieges der russischen Soldaten gegen die Faschisten und gegen die Nazis, die aus der Vergangenheit angeblich wieder zurückkehren. Aber es ist so, dass es natürlich etwa 20-25% der Bevölkerung gibt, die eher jüngeren, gebildeteren, besser verdienenden und vor allem urbanen Gruppen, die Zweifel an diesem Krieg haben, ihn eigentlich heftigst abgelehnt haben von Anfang an. Und die informieren sich durch alternative Quellen, VPN, dass dieses Virtual Private Network ist gewissermaßen das Instrument, das diese Leute haben, um auf unabhängige Medien zuzugreifen, im In- und im Ausland, auch auf russische Exilmedien, wie es ja viele gibt jetzt in Europa. Und die haben eine ganz klare ablehnende Haltung zu diesem Krieg und sehen ihn als unnotwendig an und als verbrecherisch.
Wenn Sie selbst in Russland sind, wie viel Zugang haben Sie denn zu einfachen Menschen, zu Menschen auf der Straße, zu Russen, die nicht im politischen System aktiv sind?
Nun, Zugang habe ich sehr guten, ja. Ich kann mit den Leuten reden, egal wo, ob im städtischen oder im ländlichen Raum. Das Problem ist nur, was sagen die einem noch? Ja? Die Angst ist groß, Dinge zu sagen, die Leute wirklich meinen, von denen sie überzeugt sind, aber von denen sie wissen, dass sie jedenfalls von den Autoritäten nicht gehört werden wollen. Und da ist es halt so, dass man, wenn man Leute schon sehr lange kennt, 10, 15 Jahre kennt, dass es besser geht, dass man fast wie in sowjetischer Zeit in den sogenannten Küchengesprächen eher offen sprechen kann, aber wenn man Leute auf der Straße fragt und mit ihnen ins Gespräch kommen will, dann ist das schon ziemlich fruchtlos, ja.
Sie haben schon durchklingen lassen, russische Wirtschaft. Wie sehen Sie denn den Zustand der russischen Wirtschaft im Moment?
Die Wirtschaft ist sicherlich in einer Krise. In den ersten 3 Monaten dieses Jahres ist die Wirtschaft um 1,6% geschrumpft. Jetzt auch durch die höheren Ölpreise ist das wirtschaftliche Wachstum wieder da, aber in einer sehr niedrigen Form, 0,4% im April. Und die Prognose für das heurige Jahr, die vor 2 Monaten noch bei 1,3% Wirtschaftswachstum lag, liegt jetzt auch von Seiten des Wirtschaftsministeriums in Russland bei nur 0,4%. Die Inflation ist noch immer hoch, höher als offiziell angegeben. Die Lebenshaltungskosten eben dadurch im Steigen, was Unmut und Unzufriedenheit nährt. Das Budgetdefizit ist deutlich gewachsen, wobei man sagen muss, es ist noch kontrollierbar. Vor allem jetzt durch die zusätzlichen Einnahmen aus dem Öl- und Ölprodukteexport. Aber die Staatsverschuldung wird auch steigen, einfach weil man das Geld mobilisieren muss. Vor allem nach innen wird die Verschuldung steigen, weil man bei den heimischen Banken Geld beziehen muss, weil man die Steuern erhöht und Ähnliches. Was es gibt, sind hohe Löhne, ja, weil es Arbeitskräftemangel gibt in Russland. Das hängt eben mit der demografischen Krise zusammen, die das Land seit Mitte der 80er Jahre schon zu bewältigen hat. Sehr niedrige Geburtenraten. Es gab eigentlich seit 1992 nur 2 Jahre, in denen es ein sogenanntes natürliches Bevölkerungswachstum gab, also mehr Geburten als Sterbefälle. Es war 2014 und 2015, seitdem ist das wieder umgekehrt. Und daher gibt es eine demografische Knappheit an Arbeitskräften. Dann sind viele, bis zu 1 Million Männer und Frauen aus Russland emigriert seit Kriegsbeginn. Und mindestens 1,5 Millionen Männer waren als Soldaten oder sind als Soldaten im Einsatz in der Ukraine und auch die fehlen am Arbeitsmarkt. Also das ist ein großes Problem für die russische Wirtschaft. Und abschließend vielleicht sei noch gesagt, der Leitzins in Russland ist sehr, sehr hoch. Der war letztes Jahr bei 21%, liegt derzeit bei 14,5%, was es natürlich für Unternehmen aus dem zivilen Sektor sehr schwierig macht zu investieren, weil das Geld einfach zu teuer ist, weil sie sich das nicht leisten können und weil sie auch bei den Löhnen nicht mithalten können mit den hohen Löhnen, die in der Rüstungsindustrie und in den Zulieferbetrieben der Rüstungsindustrie bezahlt werden.
Welche Rolle spielen denn westliche Sanktionen noch?
Sie spielen eine große Rolle, nämlich vor allem im Technologiebereich. Das Verbot des Exports von Hochtechnologie und von Dual-Use-Technologien wirft die russische Wirtschaft zurück. Sie kann nämlich nicht in allen Bereichen sich auf andere Technologielieferanten verlassen, auch nicht auf China. Hier fehlen etwa in der Erdölförderung, im Bereich der Greenfield-Investitionen sicherlich viele westliche Technologien. Es ist nur nicht so geworden, dass man mit den Sanktionen den Kriegsverlauf hätte ändern können, weil normalerweise Sanktionen sollen vor allem darauf zielen, dass ein missliebiges Verhalten beendet wird. Aber das ist nicht der Fall. Putin ist sanktionsimmun. Ihm ist auch, glaube ich, die geopolitische Zielsetzung, die er hat, nämlich die Ukraine zu kontrollieren, sehr viel wichtiger als die wirtschaftliche, die technologische, die finanzielle Zukunft des Landes und das soziale Wohlergehen. Aber die Sanktionen wirken, sie wirken immer stärker. Nur es gibt eben Umgehungskonstruktionen, sogenannte Parallelimporte, das heißt andere Staaten wie Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Türkei, Kasachstan, Kirgisistan kaufen verbotene oder sanktionierte Güter im Westen ein und verkaufen sie dann an Russland weiter. Und das hilft Russland schon, nicht den vollen Technologieschock aus diesen Sanktionen gewärtigen zu müssen. Und ganz zentral ist natürlich China als Umgehungslieferant.
Aber Sie sehen die Sanktionen schon als wirksames Druckmittel?
Sie waren vor allem alternativlos. Ohne Sanktionen wäre es politisch nicht gegangen, denn der Überfall auf die Ukraine, völkerrechtswidrig wie er ist, musste bewusst geahndet werden mit solchen Sanktionen. Die Kriegsführungsfähigkeit Russlands, die ist allerdings noch immer da. Hier greifen die Sanktionen zu wenig stark. Russland wird nach verschiedenen Studien diesen Krieg sicherlich noch 1,5 Jahre finanzieren können. Das ist noch eine lange Zeit und da kann noch sehr viel passieren. Aber der Schock für die wirtschaftliche, langfristige wirtschaftliche und technologische Entwicklung, der wird groß sein. Und wenn diese Rüstungswirtschaft, die jetzt etabliert wurde seit Kriegsbeginn in Russland, dann irgendwann zum Ende kommt, weil der Krieg zu Ende sein wird, wird das in Russland sicher zu einer schweren Rezession führen.
Sie haben jetzt auch die Ukraine angesprochen. Wie steht denn die Ukraine wirtschaftlich da?
Die Ukraine wäre längst bankrott ohne westliche Finanzhilfe. Das Wirtschaftswachstum ist sehr, sehr gering. Das Budgetdefizit ist enorm. Also der ukrainische Staat könnte seine sozialen Leistungen nicht mehr bezahlen ohne westliche Finanzhilfe. Aber im rüstungsindustriellen Bereich zeigt sich die hohe Ingenieurskunst, die hohe Kreativität und das westliche Kapital, das dazu verwendet wird.
Ich war Drohnen.
Ja, wo die Ukraine doch demonstrieren konnte, dass sie, obwohl sie schwächer gestartet hat als die russische Seite, hier deutlich aufgeholt hat, Russland in Teilen sogar überholt hat. Aber das Leben ist für viele, vor allem für ältere Menschen, mühsam. Natürlich auch dieses Bombardements Russlands auf Infrastruktur und Energieanlagen und Wasserversorgung hat gerade die älteren Menschen schwer getroffen. Also die Situation ist nicht einfach, aber es wächst auch in der Ukraine die Kriegsmüdigkeit. Aber niemand ist bereit, diese Maximalforderungen Russlands zu akzeptieren oder nahezu niemand. Also da ist der Stolz und die Würde zu groß und der Widerstandswillen zu stark.
Also Sie glauben, es wird so weitergehen wie bisher,
die letzten Jahre? Ja. Ich fürchte ja.
Und das noch einige Zeit?
Ja. Ich habe immer die Hoffnung, dass irgendwann die Erschöpfung sich einstellt an der Front und dann doch Verhandlungen möglich sind, aber wir sind noch längst nicht dort. Beide Seiten glauben noch immer an den Sieg auf dem Schlachtfeld.
Wenn der Krieg doch einmal zu Ende ist, wir haben von der Ukraine, von der Wirtschaft der Ukraine gesprochen, wer soll den Wiederaufbau in der Ukraine organisieren? Wer soll dafür bezahlen? Ist die Rolle Europas da wichtig? Die USA? Soll es von privaten Investoren kommen? Eingefrorenes russisches Vermögen zum Beispiel? Wie kann das ablaufen?
Nun, es wird sicherlich vor allem die Europäische Union sein, die den Wiederaufbau finanziert, sicherlich auch in Zusammenarbeit mit privaten Investoren. Von den USA ist nicht sehr viel zu erwarten, denn seit Trump wieder Präsident ist, gibt es keine Militärhilfe mehr. Direkt von den USA an die Ukraine. Die Europäer können amerikanische Waffen kaufen und die der Ukraine weitergeben. Aber die Amerikaner werden beim Wiederaufbau sicherlich eine sehr marginale Rolle spielen. Es ist eine europäische Aufgabe und die Weltbank schätzt den Wiederaufbau Wert auf etwa 600 Milliarden Euro. Das ist eine ganz große Menge. Das wird auch lange Zeit in Anspruch nehmen. Aber es wird notwendig sein, denn ansonsten ist die Gefahr einer politischen Instabilität in der Ukraine groß, wenn die wirtschaftliche Lage sich nicht bessert.
Wer soll für den Wiederaufbau bezahlen, ist eine Sache. Wer soll den Wiederaufbau denn tatsächlich organisieren? Wer soll das wirklich machen? Wie kann das passieren?
Das ist mindestens ein so großes Problem wie die Finanzierung, nämlich wie viele Menschen hat die Ukraine zur Verfügung, um diesen Wiederaufbau durchzuführen. Es sind ja sehr viele nach Europa geflüchtet, die zu großen Teilen wahrscheinlich nicht mehr zurückkehren wollen. Die Ukraine hat das gleiche demografische Problem wie Russland, sehr niedrige Geburtenraten. Das heißt, gerade in der Alterskohorte 18 bis 39 gibt es relativ wenige Personen und es sind natürlich viele an der Front gefallen. Oder sind schwer verwundet, sind kriegsversehrt, die dann auch nicht mehr voll eingesetzt werden können im Wiederaufbau. Also das Humankapital fehlt in Russland wie in der Ukraine.
Sie haben das Stichwort Europa jetzt schon geliefert. Ich möchte auch noch ein bisschen über Energie, Europa, Russland sprechen. Haben wir die Abhängigkeit, hat Europa die Abhängigkeit von russischer Energie inzwischen überwunden oder ist das ganze Problem nur verlagert worden?
Es ist weitgehend überwunden. Es sind ab dem nächsten Jahr Ölimporte auch über Ölleitungen verboten. Davon haben Ungarn und die Slowakei bisher profitiert. Es werden nächstes Jahr auch die Flüssiggasimporte aus Russland ersatzlos gestrichen werden. Da hat die Europäische Union in den letzten Jahren sehr viel und immer mehr Flüssiggas aus Russland importiert. Das wird dann alles gestrichen sein. Dann gibt es weder, was Gas noch Öl oder Kohle betrifft, Abhängigkeit von Russland. Die Frage ist nur, um welchen Preis ist das erfolgt? Dazu muss man zunächst jedenfalls sagen, weil viele argumentieren, wir hätten leichtfertig auf russisches Öl und Gas verzichtet. Das war nicht so. Russland hat seine Gaslieferungen immer weiter abgeschwächt. Die Mengen, die geliefert wurden, waren nicht groß genug, um den Bedarf in Europa zu befriedigen. Und dann aber gab es die politische Entscheidung, Russland nicht den Krieg zu finanzieren durch die hohen Zahlungen für Öl- und Gasimporte. Das Problem ist nur, 44% der Gasimporte der Europäischen Union kamen 2021 aus Russland. Jetzt sind es 59% der Gasimporte, die aus den USA kommen. Das heißt, man hat nicht wirklich viel gelernt aus der notwendigen Diversifizierung von Bezugsquellen.
Andere Abhängigkeit,
die USA sicherlich auch uns spüren lassen werden im Bedarfsfalle. Natürlich ist es etwas anderes, von staatlichen russischen Betrieben abzuhängen als von privaten amerikanischen Betrieben. Aber trotzdem ist diese neue Abhängigkeit eben diesmal von den USA sicherlich nicht sehr, sehr hilfreich gewesen. Aber was passiert ist, Europa hat jetzt Energie, die sehr viel teurer ist als anderswo. Strom und Gas sind in Europa sehr viel teurer als in den USA. Das schwächt die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie. Das führt zu Schließungen und Abwanderungen. Und das trifft Europa schon sehr hart. Also Europa ist vom Krieg sicherlich auch sehr stark betroffen in einer negativen Weise.
Sprechen wir über die Rolle Russlands auf der Weltbühne. Wie sieht sich denn Russland selbst? Obama hat einmal gesagt, Russland ist nur mehr eine Regionalmacht. Wie sieht sich Russland selbst?
Russland sieht sich als Großmacht mit einem historischen Anspruch, als Großmacht behandelt zu werden. Das ist fest verankert in der politischen und militärischen Elite des Landes. Man sieht sich auch keineswegs isoliert. Im Westen neigen wir dazu zu sagen, Russland ist völlig isoliert. Ja, durch den Westen zweifellos. Aber es sind nur etwa 36 von 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die auch Sanktionen gegen Russland verhängt haben. Im globalen Süden und bei Mittelmächten und anderen größer werdenden Mächten, China, Indien, Brasilien, Südafrika, Türkei, ist Russland keineswegs isoliert. Und Russland versucht eben durch eine Verdichtung der Beziehungen mit diesen Ländern, vor allem mit China, das herzustellen, was in Russland immer positiv besetzt als multipolare Weltordnung bezeichnet wird, wo es einfach keine hegemoniale Dominanz der Vereinigten Staaten mehr gibt, sondern ein etwas gleichberechtigteres Format globaler Politik mit vielen Polen, die einander ausbalancieren und wo es wechselnde Koalitionen geben wird.
Wie abhängig ist Russland denn von China?
Sehr stark. Die Partnerschaft ist sicherlich eine asymmetrische zwischen beiden, nicht so sehr im politischen Bereich. Da hat man gemeinsame Normenvorstellungen, da hat man auch diplomatisch sich immer sehr gut abgestimmt. Im Sicherheitsrat stimmen die beiden nie gegeneinander. Auch im militärischen Bereich ist es keine asymmetrische Beziehung, aber im wirtschaftlichen Bereich jedenfalls. Russland exportiert derzeit etwa 30% seiner Exporte nach China. Und China ist damit seit langem schon der dominierende Handelspartner Russlands, während für China Russland nur an achter Stelle steht und einen sehr viel niedrigeren Prozentsatz ausmacht von den chinesischen Exporten. Also hier ist ganz klar, Russland braucht die Technologie aus China, braucht Konsumgüter, braucht Präzisionsmaschinen, braucht Elektronik aus China. Und China kauft dafür halt zu niedrigen Preisen russische Rohstoffe, vor allem Öl und Gas. Und dass das nicht eine bedingungslose Freundschaft ist zwischen beiden Staaten, wie Xi und Putin das immer wieder signalisieren, sieht man auch daran, dass die Chinesen beinahe Verhandler sind und so wenig wie möglich zahlen für russisches Öl und Gas. Und da sieht man, die Interessen sind letztlich die dominierenden Faktoren und nicht persönliche Sympathien, so wie sie zwischen Xi und Putin existieren.
Wie schätzen Sie das Verhältnis Russlands zu Indien ein?
Nun, Russland weiß, dass es von China sehr stark abhängig ist und deswegen versucht es in seiner Asienpolitik auch etwas zu balancieren und deswegen die Beziehungen zu Indien auf hohem Niveau zu halten. Das ist gelungen jetzt dadurch, dass Indien sehr viel Öl und Ölprodukte aus Russland gekauft hat, auch zu niedrigen Preisen. Es ist vor der jüngsten Offensive der Ukraine gegen russische Ölanlagen so gewesen, dass etwa 38% der russischen Ölexporte nach Indien gegangen sind. Also da ist Indien sehr, sehr wichtig. Man versucht eben auch Indien politisch zu stärken. Und es gibt ja aus sowjetischer Zeit diese engen Beziehungen zwischen Indien und Russland, auch im militärischen Sektor. Man ist jetzt im normativen Bereich, eben was Diplomatie anbelangt, was Multipolarität anlangt, was Souveränität und Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anbelangt, sehr, sehr nahe. Und so versucht Russland eben auch mit Vietnam und China etwas auszubalancieren. Mit Japan klappt das nicht, weil die Beziehungen gekappt sind. Aber am Ende des Tages bleibt jedenfalls es so, dass China die mächtigste Variable der Außenpolitik Russlands in Asien ist.
Haben wir im Westen etwas falsch gemacht nach dem Zerfall der Sowjetunion? Haben wir Russland nicht die Rolle zugestanden, in der Russland sich selbst gerne sehen würde?
Russland hat jedenfalls nicht diese Rolle zugesprochen bekommen, die Russland für sich reklamiert hat. Was viele in Russland nicht verstanden haben, ist der Triumphalismus auf westlicher Seite, nämlich wir haben den Kalten Krieg gewonnen. Viele in Russland, in der Bevölkerung, aber auch in der Elite sagen, wir haben doch auch zum Ende des Kalten Krieges beigetragen. Wir hatten die Reformpolitik von Gorbatschow, wir hatten Abrüstung, wir haben schließlich den Kommunismus verboten in Russland, wir haben die Sowjetunion aufgelöst. Also man muss uns auch als Sieger des Kalten Krieges sehen, als ein Mitsieger mit dem Westen und nicht als Verlierer.
Stimmt das nicht?
Das stimmt nämlich auch, ja. Und das war von Anfang an ein grundlegendes Missverständnis zwischen dem Westen und Russland, nämlich dieses Gefühl, überlegen gewesen zu sein und überlegen zu bleiben und Russland gewissermaßen die Rolle eines Anhängsels zu geben, das natürlich sich in den Westen integrieren kann, aber nur dann, wenn es die Regeln, die die USA im Westen vorgeben, auch erfüllt. Und das hat man in Russland sehr, sehr negativ gesehen. Und dann kamen Dinge dazu wie die NATO-Erweiterung, der Kosovo-Krieg, der Irak-Krieg und Ähnliches. Und das hat zu einer immer stärkeren Entfremdung zwischen dem Westen und Russland geführt. Für diesen Krieg gibt es keine Rechtfertigung, ja, aber man kann erklären, durch welche Fehler auf vielen Seiten, auch auf westlicher Seite, diese Situation entstanden ist, wo Russland fatalerweise diesen völkerrechtswidrigen Krieg begonnen hat. Wie gesagt, erklären ja, nicht rechtfertigen. Verstehen ist nicht das Gleiche wie Verständnis haben.
Ich möchte auch noch mal auf die Rolle Österreichs zu sprechen kommen, auf Österreich und das Verhältnis zu Russland. Österreich sieht sich als neutral. Die Neutralität haben wir uns auf die Fahnen geheftet und viele Österreicher glauben, das schützt uns auch vor jeglichem Konflikt in Europa. Wie sieht denn Russland Österreich als neutrales Land, umgeben von NATO-Staaten?
Nicht mehr. Es gibt viele Stellungnahmen aus dem russischen Außenministerium, aber auch aus dem Parlament, die sagen, Österreich ist nicht mehr ein neutrales Land. Wir sehen das nicht mehr so. Österreich hat sich in diesem Konflikt nämlich positioniert an der Seite des Opfers, an der Ukraine. Und das wird in Russland Österreich übel genommen. Und Österreich ist auch auf der Liste der sogenannten unfreundlichen Länder. Österreich hat zu Recht diese Positionierung eingenommen gegenüber der Ukraine, weil ganz klar ist, wer Opfer und wer Aggressor ist. Aber das bedeutet halt auch, dass man diese Ambitionen, die man manchmal durchblicken lässt, Vermittler zu sein, um ein Ende dieses Krieges herbeiführen zu können, lieber fallen lässt, weil diese Position kann man nicht mehr einnehmen. Neutralität, militärische Neutralität kann Sinn machen, aber zu glauben, dass militärische Neutralität einen schützt gegen militärische Angriffe, das ist absurd und bizarr. Aber das ist eine Lebenslüge der Zweiten Republik.
Sollte es zu einem Konflikt kommen, Russland gegen den Westen, dann ist Österreich mittendrin.
Mittendrin von beiden Seiten.
Wie sehen Sie denn das Verhältnis USA-Russland heute unter einem Präsidenten Donald Trump und Wladimir Putin in Russland?
Nun, die Beziehung zu den USA war für die russische Außenpolitik und ist für die russische Außenpolitik immer die wichtigste Achse gewesen. Die Europäer hat man mehr oder weniger als Vasallen, und das Wort hat man auch so gewählt, der Amerikaner angesehen und hat gesagt, warum sollen wir mit den Europäern sprechen? Wir sprechen gleich mit dem Master, mit den Vereinigten Staaten. Hier als gleichberechtigt angesehen zu werden, militärisch und politisch, das ist etwas, was für Russland ungemein wichtig ist. Und man erhofft sich eben von Trump, oder manchmal kann man schon sagen, erhoffte sich von Trump, dass man in dieser Richtung weitergehen könnte. Vor allem wollte man eine Art Entkoppelung herbeiführen zwischen dem Ukraine-Krieg und dessen Bewältigung auf der einen Seite und den Wirtschafts-, Finanz- und Technologiebeziehungen zu den USA auf der anderen Seite. Man wollte das entkoppeln. Die USA aber haben signalisiert, diese engere wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit kann erst gelingen, wenn der Ukraine-Krieg zu einem Ende gebracht werden wird. Und das ist etwas, was Russland derzeit außerordentlich stört in den Beziehungen zu Trump. Und Außenminister Lavrov hat vor 10 Tagen gesagt, also man habe sich zwar bemüht, aber in den praktischen Beziehungen zwischen den USA und Russland sei kein Fortschritt erzielt worden. Man muss sagen, nicht einmal bei so einfachen Aufgaben wie die Botschaften wieder zu vergrößern, weil man hat in den letzten 8 Jahren die Zahl der Botschaftsangehörigen auf beiden Seiten stark reduziert, Konsulate geschlossen und Ähnliches mehr. Selbst so eine einfache Aufgabe, hier wieder mehr Kommunikation zu ermöglichen, ist nicht bewältigt worden. Also die Erwartungen der russischen Seite an Donald Trump, die waren sicherlich überzogen. Und dieses große Interesse an Russland hat Trump auch nicht, auch wenn er die Person Putin sicherlich idealisiert als jemand, der sozusagen ohne Kontrolle durch Institutionen oder durch irgendwen regieren und herrschen kann.
Viel ist gesprochen worden, geschrieben worden über das Verhältnis zwischen Donald Trump und Wladimir Putin. Sie kennen Putin persönlich. Wie sehen Sie denn dieses Verhältnis?
Ich denke, dass Putin, wenn er Trump getroffen hat, sich immer wieder denkt, dass es intellektuell einfach unterschiedliche Niveaus gibt und dass er zu denen zählt, die mehr Niveau haben als Donald Trump. Ich glaube nicht, dass er ihn schätzt. Ich glaube, dass er ihn sogar verachtet. Aber er versucht, ihn zu manipulieren, versucht, ihn zu ködern dort, wo er vielleicht zu ködern ist, nämlich bei dem Lob für seine Führungs- und Lenkungs- und Regierungskraft, seine friedensstiftende Rolle auf der Welt und eben, dass er traditionelle Werte, die in Russland sehr hoch gehalten werden, auch in den USA wieder zurückbringt und die Europäer unter Druck setzt, auf diese traditionellen sozialen und gesellschaftlichen Werte wieder stärker zu setzen.
Also Sie würden sagen, Putin hat Trump durchschaut.
Ja.
Es geht in eine Richtung, nicht in beide Richtungen.
Ja, zweifellos.
Ich würde zum Schluss noch gerne in die Zukunft blicken. 5 Jahre von heute. Wie sehr hat der Ukraine-Krieg die Welt verändert? Wie sehr hat er Russland verändert? Wie sehr hat Europa und das Verhältnis zu Russland verändert?
Russland ist zwar geografisch weiter in Europa, aber es ist gegenüber Europa und auch international zurückgefallen, wirtschaftlich, technologisch, finanziell. Das wird Russland bleiben noch lange Zeit, weil es sehr schwierig sein wird, von der Rüstungswirtschaft wieder auf eine zivile Wirtschaft umzusatteln. Der Krieg hat auch dazu geführt, dass es zwischen Europa und Russland zu einer Art Decoupling, zu einer Entkoppelung gekommen ist, wirtschaftlich nicht nur, sondern auch politisch und diplomatisch. Und ich denke, solange Wladimir Putin an der Macht wird, wird sich das auch kaum ändern. Es wird keine Normalisierung in dem Sinne geben, sondern sicherlich punktuelle Zusammenarbeit in solchen Fragen wie Gesundheit, wie Klima, Migration und Ähnliches. Aber eine Normalisierung des Verhältnisses kaum. Europa wird auch durch die russische Aggression und die amerikanische Entscheidung, sich weniger stark für die Sicherheit Europas zu engagieren, stärker auf sich selbst angewiesen sein, wird seine Rüstungsausgaben nach oben weiter erhöhen müssen und wird einfach gezwungen sein, gegenüber Russland, aber auch gegen den USA, die eigene Sicherheit und die eigenen Interessen auch zu verteidigen. Das ist sicherlich eine ganz große Konsequenz aus diesem Krieg.
Wann immer und wie immer dieser Krieg zu Ende geht, die Hintergründe werden wir bei Ihnen in einem Buch nachlesen können. Sie haben gesagt, Ihr nächstes Buch kommt nach dem Ende des Ukraine-Krieges
heraus. Genau so ist es, ja.
Sie werden dann analysieren und wir werden es nachlesen. Vielen Dank, Gerhard Mangott, für dieses Gespräch.
Danke, Frau Veit.
Und ich danke Ihnen, liebes Publikum, für Ihr Interesse. Teilen Sie uns doch Ihre Gedanken mit in den Kommentaren. Und falls Sie es noch nicht gemacht haben, schenken Sie uns ein Like und abonnieren Sie jetzt gleich diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal.